6. Februar 1958 in München.
Meine Damen und Herren, wir werden nun einen weiteren Startversuch unternehmen.
Auf der Startbahn des Flughafens München-Riem steht die Maschine des British European Airways Flugs 609 im leichten Schneefall. Im Flugzeug sitzen 44 Menschen, darunter die sogenannten Busby Babes, die Spieler des englischen Meisters Manchester United unter Trainer Matt Busby. Der 20-jährige Robert, genannt Bobby Charlton, ist einer von ihnen. Nervös fährt er sich durch sein blondes, bereits schütter werdendes Haar.
Das ist jetzt der dritte Startversuch. Mir gefällt das alles nicht.
Charltons Mannschaftskollege Johnny Barry dreht sich zu Charlton um.
Wenn ihr mich fragt, wir werden hier alle draufgehen.
Charlton will etwas entgegnen. Doch dann beobachtet er, wie sich Torwart Harry Gregg nervös die Krawatte lockert. Denn die Maschine hat bereits zwei abgebrochene Startversuche im Münchner Winter hinter sich. Sogar die Crewmitglieder sind dieses Mal besonders angespannt. Eine Frau versucht, ihr Baby zu beruhigen.
Es wird alles gut.
Die Nervosität an Bord steigt. Die Passagiere schauen immer wieder unruhig aus dem Fenster und beobachten sich gegenseitig. Charlton hält sich an seinem Sitz fest, als das Flugzeug den Startvorgang beginnt.
Hoffentlich geht das gut.
Trainer Matt Busby, 49 Jahre, bemerkt die Unruhe in seinem Team, während das Flugzeug weiter beschleunigt.
Beruhigt euch, Jungs. Die Piloten wissen, was sie tun.
Doch dann verliert das Flugzeug plötzlich an Schub. Die Passagiere werden durch das Abbremsen nach vorne gedrückt. Das Flugzeug erreicht aufgrund des Schneefalls nicht die erforderliche Endgeschwindigkeit, um abheben zu können. Es rast auf den Zaun zu, der das Ende der Startbahn markiert. Direkt dahinter stehen Gebäude. Bobby Charlton schließt die Augen. Bei dem Flugzeugunglück von München kommen 23 Menschen ums Leben, darunter 8 Spieler von Manchester United. Trainer Matt Busby und 9 Spieler überleben zum Teil schwer verletzt, darunter Bobby Charlton. Torwart Harry Gregg übersteht die Kollision mit dem Gebäude leicht verletzt und wird als Ersthelfer seiner Kameraden und der jungen Mutter zum Helden. Bobby Charlton steht nur wenige Wochen später wieder auf dem Platz, um die notdürftig mit Jugendspielern aufgefüllte Mannschaft von Manchester nicht im Stich zu lassen. Manchester United beendet die Saison nur auf Platz 9. Das Unglück hat auch Auswirkungen auf das englische Nationalteam, das bei der kommenden Weltmeisterschaft 1958 bereits in der Vorrunde ausscheidet. Doch dann entwickelt sich Charlton zur Schlüsselfigur für Manchester United und die Nationalelf. Mit ihm erreichen beide Mannschaften über ein Jahrzehnt nach der Tragödie von München ihren größtmöglichen Triumph. Ich bin Marc Benbruch und das ist Imperium, die FIFA-Story von Studio J. In der letzten Folge hat sich der Fußball im viktorianischen England zum Volkssport entwickelt und über die ganze Welt verbreitet. Der französische Sportjournalist Robert Guérin reagierte 1904 in Paris mit der Gründung des Weltfußballverbands FIFA und wurde sein erster Präsident. Mit nur wenig europäischer Beteiligung fand 1930 in Uruguay die erste FIFA-Weltmeisterschaft statt. Zudem herrschte ein Dauerkonflikt mit der mächtigen englischen Football Association über die genaue Definition von Profi- und Amateurfußballern. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieser Konflikt in den Hintergrund gerückt. Der Fußball hat plötzlich seine verbindende und heilende Wirkung gezeigt. Der Gewinn der Weltmeisterschaft von 1954 wird ausgerechnet für Kriegsverlierer Deutschland zu einem Wendepunkt, der dem ganzen Land für Jahrzehnte Rückenwind verleiht. Das sogenannte Wunder von Bern beflügelt auch eine neue Generation an Fußballern, während der Engländer Bobby Charlton die psychischen Folgen des tragischen Flugzeugunglücks von München verarbeiten muss. Seine sportlichen Konkurrenten kommen vor allem aus Brasilien und Deutschland, bevor ein Supertalent aus den Niederlanden den Fußball für immer verändert. Doch sie alle können nicht verhindern, dass es im Profifußball immer mehr um zwei Dinge geht: Macht und Geld. Das ist Folge 2 von 4. König, Kaiser, Kettenraucher. Frühsommer 1956 in Dortmund. Die 18-jährige Christa Kleinhans späht durch das Fenster des Linienbusses, der stadtauswärts fährt. Begleitet wird Kleinhans von einem Dutzend Mitspielerinnen ihres Fußballvereins Grün-Weiß Dortmund. Alle tragen ihre Sporttaschen in der Hand und sind bereit, jederzeit auszusteigen. Kleinhans entdeckt etwas.
Da vorne auf der Weide. Das Gras ist kurz und ich sehe auch keine Kühe. Was sagt ihr?
Lieber nicht. Ich kenne den Bauern. Wenn der uns erwischt, dann gibt es mächtig Ärger. Momentan fährt er dort ständig mit seinem Traktor herum. Was ist mit dem Acker daneben? Wenig Gras, aber dafür eben. Und bewirtschaftet wird da gerade auch nichts. Ach, Mist, da steht noch das Wasser vom Regen gestern. Christa, hier drüben. Guck mal, daneben der Scheune ist eine super Wiese. Ach, aber das scheint ein Privatgrundstück zu sein. Na und? Seht ihr da irgendjemanden? Die Wiese ist perfekt. Kein Wasser und kein Traktor weit und breit. Los, kommt, steigen wir aus. Herr Fahrer, können Sie uns hier rauslassen?
Euch rauslassen? Hier ist doch keine Haltestelle.
Sie müssen sich doch nur ganz fest vorstellen, dass der Baum dort vorne das Schild einer Haltestelle ist.
Ein Schild? Wo soll ich da ein... Oh ja, das Schild. Wie konnte ich das nur übersehen? Mein Vorschlag ist folgender. Ich lasse euch hier raus und ihr habt nie in diesem Bus gesessen.
Vorschlag angenommen. Wenn Sie uns bei der Rückfahrt auch wieder mitnehmen. Wann wäre das denn ungefähr?
Rückfahrt? Ich habe gleich Feierabend.
Kleinhans und ihre Mitspielerinnen schauen enttäuscht zum Fahrer.
Aber wisst ihr was? Ich sage meinem Kollegen Bescheid. Er kommt in 2 Stunden hier vorbei Richtung Stadt. Aber nicht, dass das zur Gewohnheit wird.
Vielen Dank. Los, kommt! Wir haben 2 volle Stunden für unser Training.
Nach dem WM-Sieg der Männer 1954 wird der Fußball auch bei Mädchen und Frauen immer populärer. Ausgerechnet der Deutsche Fußballbund stemmt sich gegen diese Entwicklung. Im Sommer 1955 verbietet der DFB den Frauenfußball in allen Mitgliedsvereinen. Als Folge dürfen Frauen bei keinem der organisierten Fußballvereine auf den Plätzen trainieren oder Spiele austragen. In der Begründung schreibt der DFB, dass die weibliche Anmut im Kampf um den Ball verschwinde. Körper und Seele würden unweigerlich Schaden erleiden. Außerdem verletze das Zurschaustellen des Körpers Schicklichkeit und Anstand. Christa Kleinhans und ihre Mitspielerinnen müssen sich ihre Trainingsplätze daher immer wieder aufs Neue suchen. Dabei ist ein hohes Maß an Kreativität und auch Überredungskunst gefragt. Die Liebe zum Spiel treibt sie immer wieder aufs Neue an. Kleinhans feiert im März 1957 ihr Länderspieldebüt für ein westdeutsches Nationalteam der Frauen. Vor 18.000 Zuschauenden schießt sie 2 Tore zum 4:2-Sieg gegen eine Auswahl aus den Niederlanden. Bis 1965 bestreitet sie etwa 150 Länderspiele, die von der Deutschen Damenfußballvereinigung organisiert werden. Deren Gründer ist der Fußballtrainer Josef Floritz, einer von jenen Männern, die sich mit den Frauen solidarisieren. Trotzdem werden die Frauen bei vielen Spielen angefeindet, verspottet und sogar bespuckt. Dabei etablieren sie sich aber auch als Vorbilder. Die Abwesenheit von Unsportlichkeiten und rohen Spielweisen wird in der Presse ausdrücklich gelobt. Das noch bis 1970 geltende Verbot durch den DFB verurteilt den Frauenfußball in Deutschland vorläufig zu einem Schattendasein. Die FIFA kümmert sich unter Führung ihres neuen englischen Präsidenten Arthur Drury gar nicht um das Thema. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit nach Südamerika. Dort entwickelt sich aus einem jungen Nachwuchstalent der populärste Fußballer der Welt. Sein Spitzname? König. Anfang Juli 1958, am Hafen der brasilianischen Stadt Santos, nahe São Paulo. Auf den Straßen feiern tausende Menschen. Es regnet Konfetti von den Gebäuden. Viele Menschen klettern auf Bäume oder Straßenlaternen. Eine Zeitungsjournalistin und ihr Kollege versuchen, sich durch die Menge zu kämpfen.
So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Stadt ist außer Rand und Band.
Ich wollte eigentlich gar nicht über Fußball schreiben. Aber wer interessiert sich gerade für was anderes? Da muss ich mich eben anpassen.
Da kommt er. Siehst du den Bus?
Aber wo steigt er aus? 10 Meter weiter und wir kommen da niemals durch.
Doch die Journalistin und ihr Kollege haben Glück. Der Bus hält direkt vor ihnen.
Er kommt gleich runter. Halt dich bereit.
Einige Polizisten steigen zuerst aus dem Bus und halten die jubelnde Menschenmenge notdürftig in Schach. Einige Spieler des frisch gebackenen Weltmeisterteams aus Brasilien folgen ihnen und werden sofort von den Fans belagert. Doch eigentlich warten alle nur auf einen. In der Tür des Busses erscheint der erst 17-jährige Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé. Er trägt einen Anzug, strahlt dabei über das ganze Gesicht und winkt in die Menge. Schon bei seinem ersten Schritt aus der Tür wird er von unzähligen Menschen seiner Heimatstadt umringt und dankbar mit den Händen berührt.
Jetzt, das ist unsere Chance. Pelé, wie fühlt es sich an, dem Land die Weltmeisterschaft geschenkt zu haben?
Sehr gut. Ich möchte Brasilien glücklich machen. Aber ich habe es nicht allein geschafft.
Sind Sie der beste Fußballer der Welt?
Es gibt nicht den Besten. Der müsste ja jede Position am besten spielen.
Pelé? Pelé! Ach, keine Chance. Aber er wirkt so glücklich, wie alle Menschen hier. Vielleicht sollte ich öfter über Fußball berichten.
Pelé wird als jüngster Spieler des Turniers zur Sensation der Weltmeisterschaft. 8 Jahre zuvor war das brasilianische Team noch im Finale der WM im eigenen Land an Uruguay gescheitert. 1954 war im Viertelfinale gegen Ungarn Schluss. Beim 5:2-Finalsieg 1958 gegen Gastgeber Schweden steht Pelé als Mittelfeldspieler und zweifacher Torschütze im Mittelpunkt. Der Titel wird für das Land genauso wichtig wie das Wunder von Bern 4 Jahre zuvor für die Bundesrepublik Deutschland. In den folgenden Jahren gilt Pelé vielen als bester Fußballer der Welt, auch wenn er sich selbst nicht so bezeichnet. Er wird ein weltweiter Superstar, der zahlreiche Werbeverträge unterschreibt und auch in Filmen auftritt. Bei Europareisen seines Vereins FC Santos und der brasilianischen Nationalmannschaft wird er dort ebenfalls begeistert empfangen. Die Brasilianer sind auch ohne ihn so stark, dass sie bei der folgenden WM in Chile seinen frühen verletzungsbedingten Ausfall kompensieren können. Sie gewinnen den Titel erneut. Diesmal ohne ihren Starspieler, der immer häufiger O Rei, also der König oder König Pelé genannt wird. Die Lebensfreude im fußballbegeisterten Brasilien gerät in den Hintergrund, als 1964 das Militär die Kontrolle über den Staat erlangt. Die neue Regierung herrscht mit eiserner Hand und lässt laut Menschenrechtlern politische Gegner foltern und ermorden. Fußball-Ikone Pelé vermeidet es in der Zeit, sich öffentlich politisch zu äußern. Er sieht sich ausschließlich als Fußballer. Doch bei der WM 1966 in England wendet sich das Blatt auch sportlich. Das spielstarke brasilianische Team scheidet bereits in der Vorrunde aus. Auch weil Pelé von vielen Gegenspielern enorm hart angegangen und häufig gefoult wird. Er beschwert sich erfolglos bei der FIFA und kündigt deshalb seinen Rücktritt von weiteren Weltmeisterschaften an, mit nur 26 Jahren. Es sind vor allem 2 Teams, die ein besonders diszipliniertes und körperliches Spiel etablieren. Und diese treffen im Finale aufeinander. Juli 1966 in London. Im Wembley-Stadion steht es 2:2 im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Gastgeber England. Der zentrale deutsche Mittelfeldspieler Franz Beckenbauer atmet schwer. Fast 100 Minuten sind unter den Augen von ca. 90.000 Menschen gespielt. Das kräftezehrende Spiel hinterlässt seine Spuren, auch beim erst 20-jährigen Beckenbauer.
Zumachen, Leute! Kompakter stehen!
Ein Angriff der Engländer wird eingeleitet von Bobby Charlton, inzwischen 28 Jahre. Er ist der einzige Überlebende des Flugzeugunglücks von 1958, der heute auf dem Platz steht. Sein verschwitztes, langes Seitenhaar weht ihm wild um den kahlen Kopf. Beckenbauer stellt sich Charlton zum wiederholten Male in den Weg. Während eines Passspiels tritt er ihm auf den Fuß.
Au, Franz!
Doch der Schiedsrichter pfeift kein Foulspiel. Trotzdem hebt Beckenbauer entschuldigend die Hand und geht auf Charlton zu.
Sorry, Bobby, sorry. Ist alles okay?
Charlton nickt nur und leitet kurz darauf schon wieder den nächsten Angriff ein, der im Aus hinter Torwart Hans Tilkowski landet.
Nach vorne den Ball! Nach vorne! Nein, abgefangen! Passt auf die linke Seite auf! Aufpassen! Er flankt nach innen!
Der englische Stürmer Jeff Hurst kommt vor dem deutschen Tor an den Ball und schießt ihn an die Querlatte des Tors. Von dort fällt er senkrecht auf die Torlinie und wird schließlich von einem deutschen Spieler ins Aus geköpft.
Das war kein Tor! Das war kein Tor! Schiri! Jetzt rennt der Schiri zum Linienrichter.
Die deutschen Spieler laufen auf den schweizerischen Schiedsrichter zu. Der verlässt sich auf seinen eifrig nickenden Linienrichter und entscheidet schließlich auf Tor. Bobby Charlton dreht sich jubelnd um und fällt seinen Mitspielern in die Arme. Der deutsche Abwehrspieler Willi Schulz ist außer sich.
Das war niemals ein Tor! Der war nicht hinter der Linie. Franz, der Ball muss doch mit vollem Umfang hinter der Linie sein. Wenn er das nicht war, dann darf das Tor nicht zählen. Schiri, lauf doch nicht weg! Jungs, er nimmt das Tor nicht zurück. Weitermachen jetzt. Weitermachen. Noch haben wir eine Chance.
Die deutsche Mannschaft versucht im Londoner Wembley-Stadion verzweifelt noch den Ausgleich zu erzielen. Als Folge vernachlässigt sie die Abwehrarbeit und kassiert am Ende des Spiels noch ein Gegentor zum 4:2 für England. Das entscheidende 3:2 durch Jeff Hurst wird zum umstrittensten Tor der Fußballgeschichte. Noch heute ist der Begriff Wembley-Tor ein geflügelter Ausdruck für einen Ball, der von der Querlatte des Tors auf die Torlinie prallt. Für Bobby Charlton ist der WM-Sieg der größte Triumph seiner Karriere, die in München beinahe früh geendet hätte. Persönlich wird er mit dem französischen Preis Ballon d'Or als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. 2 Jahre später kann er auch im Vereinsfußball triumphieren. Als einer von nur 2 Überlebenden des Flugzeugunglücks gewinnt er 1968 mit Manchester United den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League. Franz Beckenbauer wird in dieser Zeit zum bestimmenden Spieler für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft. Er sticht hervor mit seiner eleganten Spielweise und seinem einzigartigen Gespür für das Geschehen auf dem Platz. Seine Wichtigkeit wird mit dem Spitznamen unterstrichen, der sich für ihn durchsetzt. Während Brasilien seinen König Pelé hat, bekommt Deutschland seinen Kaiser Franz. Die FIFA plant unter der Führung ihres Präsidenten Stanley Rouse währenddessen die nächsten 4 Weltmeisterschaften. Bereits kurz vor der WM 1966 legt sie die Austragungsorte fest. 1974 soll sie in Deutschland stattfinden, 1978 in Argentinien und 1982 in Spanien. Zuerst aber wird es 1970 nach Mexiko gehen. Die nächsten Weltmeisterschaften werden lange im Voraus vergeben und bedeuten vor allem Planungssicherheit. Insbesondere für die jeweiligen Gastgeberstaaten, die extra Stadien renovieren oder gar neue errichten lassen. So auch Mexiko, das die Spiele 1970 ausrichten wird. Einen der Startplätze müssen 2 mittelamerikanische Staaten unter sich ausmachen. Doch die konkurrieren nicht nur sportlich, sondern tragen auch politische Konflikte aus. Die komplexe Gemengelage wird die schlimmsten Konsequenzen nach sich ziehen, die ein Fußballspiel haben kann. Ein Hinweis, bevor es weitergeht. In der nächsten Szene wird Suizid thematisiert. Wenn dich das belastet, überspringe bitte die nächsten 5 Minuten. El Salvador, 15. Juni 1969. In der Hauptstadt San Salvador fährt ein Konvoi aus Polizei und Militär in Richtung des Mehrzweckstadions Estadio Flor Blanca. Leonard Wells Maiveth aus Honduras hat im Hinspiel zur WM-Qualifikation das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg gegen El Salvador geschossen. Jetzt schaut er übermüdet und besorgt aus dem Fenster eines gepanzerten Truppentransporters, mit dem er und seine Mitspieler durch eine Menge wütender Protestierender gefahren werden.
Was war das? Sie werfen mit Steinen auf die eigenen Militärfahrzeuge? Als würde es nicht reichen, dass sie unser Hotel belagert und uns den Schlaf geraubt haben.
Sein Trainer schüttelt den Kopf.
Ich fürchte, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns nach dem Spiel erwartet. Unsere Landsleute waren auch nicht gerade zimperlich, als die Mannschaft aus El Salvador bei uns war. Ihr Hotel wurde auch belagert. Da! Sie sind schon direkt am Wagen. Hätte ich doch nie dieses verdammte Tor geschossen. Dieser ganze Hass wird sich auf mich entladen. Was hält der Mann da für ein Schild? Rache für Amelia? Was soll das bedeuten?
Maiveths Trainer und einige seiner Mitspieler senken als Antwort nur den Blick. Dann meldet sich der Fahrer des Wagens zu Wort. Ein Soldat aus El Salvador.
Amelia Bolaños, das ist der Name der jungen Frau, die du getötet hast.
Ich? Getötet? Eine Frau? Wovon reden Sie?
Weil du das Tor geschossen hast, kurz vor Ende des Hinspiels. Hat die Schande der Niederlage nicht ertragen und sich erschossen. Sie war erst 18 Jahre alt.
Das ist ja schrecklich. Es war doch nur ein Fußballspiel. Wer nimmt sich denn deswegen das Leben? Trainer, stimmt die Geschichte?
So wird es jedenfalls überall berichtet. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du und die anderen Spieler davon erfahrt.
Aber das macht doch alles keinen Sinn. Das war doch erst das erste Spiel von mindestens 2. Das ist doch bestimmt nur eine Propagandageschichte. Ich glaube nicht ein Wort davon.
Der Soldat am Steuer des Wagens fixiert Maiveth mit wütendem Blick durch den Rückspiegel.
Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir lassen euch auf der Stelle hier raus. Und glaubt mir, meine Kollegen da draußen werden euch nicht helfen. Denn in diesem Auto sitzen diejenigen, die euch noch am wenigsten verachten. Oder aber, ihr haltet euer verdammtes Mundwerk und respektiert die Menschen in unserem Land.
Maiveth schaut sich hilfesuchend um. Er blickt in die Augen seiner Mitspieler, des Trainers und der beiden schwer bewaffneten salvadorianischen Soldaten, die in der letzten Reihe sitzen und den Transport wortlos bewachen.
Einverstanden? Ich sage nichts.
Gut.
Das Militär kann schlimmere Ausschreitungen verhindern, während Honduras das Rückspiel zur WM-Qualifikation in San Salvador mit 0:3 verliert. Da die Tordifferenz beider Begegnungen damals noch nicht in die Wertung einfließt, kommt es am 27. Juni zu einem Entscheidungsspiel auf neutralem Boden, im WM-Gastgeberland Mexiko. Dort siegt das Team aus El Salvador mit 3:2 und qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft. Doch auch in Mexiko kommt es zu weiteren Ausschreitungen mit Verletzten. Die Menschen werden von Radio- und Presseberichten aufgewiegelt. Insbesondere die Nachricht vom angeblichen Suizid der jungen Frau führt zu wütenden Reaktionen. Denn die politische Lage zwischen den beiden Nachbarländern ist angespannt. Die Militärregierung in Honduras will zehntausende landwirtschaftliche Siedler aus El Salvador loswerden. Die finden in ihrem wesentlich kleineren, aber bevölkerungsreicheren Heimatland allerdings kaum noch brauchbares Ackerland. In beiden Ländern kommt es schon vor den 3 Qualifikationsspielen zu gewalttätigen Ausschreitungen, Übergriffen und Anschlägen, zum Teil mit Todesopfern. Keine 3 Wochen nach der WM-Qualifikation attackieren die Luftstreitkräfte El Salvadors am 14. Juli Flughäfen in Honduras und marschieren mit Soldaten in das Land ein. Der Konflikt fordert über 2000 Todesopfer sowie 6000 Verletzte und geht als Fußballkrieg oder 100-Stunden-Krieg in die Geschichte ein. Denn er dauert nur 4 Tage und endet mit einer Waffenruhe. Die wird von der Organisation Amerikanischer Staaten, kurz OAS, unter Androhung von Sanktionen erzwungen. El Salvador zieht seine Streitkräfte zurück, ohne die weitere Vertreibung seiner Staatsbürger aus Honduras verhindern zu können. Bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Mexiko 1970 dürfen die Salvadorianer schließlich wie geplant teilnehmen. Sportlich spielt das kleine Land allerdings keine große Rolle. Auch Deutschland scheidet aus. Im Halbfinale gegen Italien mit 3:4 nach Verlängerung. Das Spiel ist so hochklassig, spannend und kräftezehrend, dass es bald als Jahrhundertspiel gilt. Noch heute erinnert eine Gedenktafel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt an die legendäre Begegnung, die dort ausgetragen wurde. Die durch das Halbfinale geschwächten Italiener unterliegen im Finale mit 1:4 gegen die Brasilianer. Die können trotz seines 1966 angekündigten WM-Rücktritts auf ihren Superstar Pelé bauen, der sich zum bis heute einzigen dreifachen Weltmeister krönt. Sein 3. Titel bedeutet auch den 3. Gewinn des Jules Rimet-Pokals durch Brasilien. Deshalb wird dem Land die als Wanderpokal gedachte Trophäe mit der Siegesgöttin Nike endgültig zugesprochen. Den neuen Pokal will sich eine Mannschaft holen, deren Spieler die WM 1970 nur vor dem heimischen Fernseher verfolgen durften. Der große Wurf wird in der Hauptstadt bereits vorbereitet. Anfang August 1970 in Amsterdam. Auf dem Trainingsgelände des niederländischen Fußballmeisters Ajax Amsterdam wird eifrig trainiert. Nur der 23-jährige Hendrik Johannes, genannt Johan Cruyff, mit mittellangen blonden Haaren, versteckt sich hinter einem Geräteschuppen. Genüsslich zündet er eine Zigarette an. Cruyff schließt kurz die Augen. Als er sie wieder öffnet, steht sein Trainer vor ihm. Rinus Michels, 42 Jahre, mit zurückgekämmten Haaren.
Du glaubst wohl, dass man den Qualm vom Platz aus nicht sehen kann? Zigarette aus! Oder du sitzt die nächsten 10 Spiele auf der Bank.
Ich sitze keine 10 Minuten auf der Bank. Du brauchst mich. Ajax Amsterdam braucht mich. Ich bin der Beste. Obwohl ich rauche.
Und was glaubst du, was du erreichen könntest, wenn du damit aufhören würdest?
Was willst du mir erzählen, General? Du rauchst doch selber.
In dem Moment kommt der 30-jährige Jugoslawe Velibor Vasovic dazu. Er ist der Mannschaftskapitän von Ajax Amsterdam.
Ihr streitet ja schon wieder. Trainer, die Jungs würden gerne weitermachen, ob mit oder ohne Johann.
Wer streitet hier? Ich nicht. Der Coach gönnt mir meine Zigarette nicht. Aber gut, weil du es bist.
Cruyff nimmt noch einmal einen tiefen Zug, schnippt die Zigarette weg und setzt sich in Bewegung.
Also hört zu! Für jeden, der seine Position verlässt, rückt wieder jemand anderes nach. Johann, lauf mit dem Ball zum Tor. Ihr beide nachrücken. Jetzt ihr! Genauso! Johann, du sollst kein Tor schießen. Das ist eine Übung für...
Ja, für den totalen Fußball, ich weiß. Alle in Bewegung, ganz viel Laufarbeit. Jeder muss leere Positionen belegen können. Damit sind wir jetzt schon 4-mal Meister geworden.
Und wer ist letztes Jahr Meister geworden? Und wer hat dieses Jahr den Europapokal der Landesmeister gewonnen? Wir? Nein! Feyenoord Rotterdam! Und welche Nationalmannschaft hat gerade bei der WM gefehlt? Unsere! Rauch von mir aus unter der Dusche weiter, aber wir sind noch nicht am Ziel. Außerdem haben wir neue Spieler, die wir integrieren müssen.
Kapitän Vasovic stellt sich neben Cruyff.
Er hat nicht Unrecht. Der Horst Blankenburg aus Deutschland ist neu bei uns und der kennt das System noch nicht. Und ich will den Europapokal gewinnen. Wie sieht es mit dir aus?
Kein Problem. An mir soll es nicht scheitern.
Alles besprochen? Dann weiter!
Johann Cruyff ist ein Jahrhunderttalent und starker Raucher. Er ist sich seines Status so bewusst, dass er sich immer wieder mit Trainer und Fußballfunktionären anlegt. Doch auf dem Rasen zeigt er seine ganze Klasse. Mit viel Übersicht, Spielfreude und Flexibilität ist der Offensivspieler die perfekte Verkörperung des sogenannten totalen Fußballs von Trainer Rinus Michels. Ein Spielsystem, in dem Ball und Spieler ständig in Bewegung bleiben. Michels entwickelt das österreichische Kurzpassspiel Scheibern aus den 1930ern sowie das Spielkonzept der Goldenen Elf Ungarns aus den 1950ern weiter. Alle Spieler beteiligen sich permanent am Spielgeschehen. In der Folge dominiert Ajax Amsterdam 3 Jahre hintereinander den europäischen Vereinsfußball. 1971 gewinnt das Team von Rinus Michels den Europapokal der Landesmeister, bevor der Erfolgstrainer zum FC Barcelona wechselt. Ajax und Cruyff gewinnen mit neuem Trainer noch weitere 2 Mal in Folge den Europapokal. Doch dann wechselt Johann Cruyff ebenfalls zum FC Barcelona. Zudem findet die Konkurrenz ein Mittel gegen den totalen Fußball. Mit festerem Positionsspiel, physischer Stärke und effizienter Offensive gelingt es dem FC Bayern München rund um Kaiser Franz Beckenbauer 1974 die begehrte Trophäe zu erringen. Der erste von ebenfalls 3 Titeln in Folge. Doch auf dem Weg zu diesen Erfolgen müssen die Bayern nicht gegen Ajax Amsterdam spielen. Der Showdown der Spielsysteme soll bei der FIFA-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland stattfinden. Denn extra für das Turnier übernimmt Rinus Michels das Training der niederländischen Nationalmannschaft. Auch dort ist Johan Cruyff der Star. Die deutschen Spieler dagegen suchen eine extra Motivation, um den Titel zu erringen. Anfang Juni 1974. Franz Beckenbauer sitzt im Gemeinschaftszimmer der deutschen Fußballnationalmannschaft und telefoniert mit seiner Ehefrau Brigitte. Weitere Spieler warten ungeduldig, um das einzige Telefon im Trainingslager nutzen zu können.
Schatz, das macht keinen Spaß hier. Alles ist bewacht und abgeriegelt.
Aber das ist doch zu eurer Sicherheit. Sie haben Angst vor dieser Terrorgruppe RAF. Über die kommt ständig was im Fernsehen.
Das verstehe ich ja. Aber auch der Tagesablauf ist streng geregelt. Ich sitze gerade am einzigen Telefon für die ganze Truppe. Wir fühlen uns wie in einer Kaserne.
Ich würde jetzt gerne sagen, dass du schnell wiederkommen solltest. Aber ihr wollt ja ins Finale kommen und Weltmeister werden.
Trainer Helmut Schön sowie der Präsident des Deutschen Fußballbunds, Hermann Gößmann, betreten den Raum. Begleitet werden sie von einigen Funktionären des DFB.
Schatz, ich muss Schluss machen, ja? Servus. Herr Trainer, Herr Präsident, danke fürs Kommen. Jungs, gebt uns mal den Raum. Wir haben etwas zu besprechen, ihr wisst schon.
Beckenbauers Mitspieler, darunter der 1 Jahr ältere Günter Netzer mit langer blonder Mähne, nicken nur missmutig. Dann stehen sie auf und überlassen DFB-Präsident Gößmann und seinem Gefolge die Plätze. Gößmann wendet sich an Beckenbauer.
Hallo Franz, ich habe gehört, die Mannschaft ist unzufrieden. Ihr wollt besser bezahlt werden.
Es geht um die Gesamtsituation, Herr Präsident. Wir werden hier eingepfercht und sollen vor der Presse gute Laune spielen. Das kann's nicht sein.
Was können wir denn für euch tun?
Die Italiener und die Brasilianer bekommen über 100.000 Mark pro Spieler, falls sie den Titel holen.
Das wollen wir auch.
Ausgeschlossen. Ihr spielt ja eine WM im eigenen Land. Dafür müsst ihr auch so alles geben.
Aber sie auch. Stattdessen hat mit uns bisher niemand über Geld gesprochen. Unser Mitwirken wird einfach als selbstverständlich hingenommen. Und ich warte hier 2 Stunden, bis ich mal mit meiner Frau telefonieren kann.
Gut, das tut mir leid. Also gut, wir können euch 50.000 D-Mark anbieten. Und einen VW Käfer für jeden. Aber nur, wenn ihr den Titel auch gewinnt. 70.000. Und den Käfer können Sie jetzt schon bestellen, in den Farben des FC Bayern.
Tut mir leid, Franz, das geht nicht.
Wie, das geht nicht? Wollten Sie etwa sagen, dass die Italiener und die Brasilianer...
Die 70.000, das bekommen wir hin. Aber die Käfer der Sonderedition nicht. Die kommen alle in grün-schwarz. Dafür sind es Cabrios.
Die Prämie von heute etwa 120.000 Euro pro Spieler scheint das deutsche Team bei der WM 1974 zu motivieren. Nach Siegen gegen Chile und Australien steht schließlich das Vorrundenduell gegen die DDR an. Beckenbauer und Co. spielen gegen ein zweites Deutschland, deren Bürgerinnen und Bürger das Spiel nicht einmal legal verfolgen dürfen. Der spätere Fußballstar Matthias Sammer aus Dresden muss das Spiel als Kind mit seinem Vater heimlich im Westfernsehen verfolgen. Die beiden beobachten eine Sensation. Durch ein Tor des Magdeburgers Jürgen Sparwasser gewinnt die DDR 1-0 und erringt den Gruppensieg. Franz Beckenbauer reagiert mit einem verbalen Donnerwetter im deutschen WM-Quartier. Die folgenden Spiele gewinnt das Team des DFB alle, bis im Finale Johan Cruyff und die von Rinus Michels trainierten Niederländer warten. Nach nur einer Minute Spielzeit holt Cruyff einen Elfmeter zum 1-0 für sein Team heraus, ohne dass ein deutscher Spieler den Ball berührt hat. Doch das verspielte System des Favoriten reicht nicht zu einem Sieg, denn die Deutschen haben die bessere Effizienz und nutzen ihre wenigen Chancen zu einem 2-1-Sieg. Damit ist Franz Beckenbauer der erste Mannschaftskapitän, der die neu gestaltete und bis heute verliehene FIFA-Trophäe für den Weltmeistertitel in Empfang nehmen kann. Der Pokal ist nicht die einzige große Änderung bei der FIFA. Im selben Jahr gewinnt der 58-jährige Brasilianer João Havelange überraschend die Wahl zum FIFA-Präsidenten gegen den Amtsinhaber Stanley Rouse. In Brasilien ist Havelange seit vielen Jahren Präsident des Sportbunds. 2 Jahre später kommt im Nachbarland, dem kommenden WM-Gastgeber Argentinien, eine Militärdiktatur an die Macht. Für Havelange ist das kein Problem, denn in seinem Heimatland regiert bis 1985 ebenfalls eine Militärdiktatur. Doch nicht nur die FIFA unterstützt autoritäre Regime und ihre Anhänger bei der Imagepflege durch den Fußball. Auch beim Deutschen Fußballbund kommt es zu einem Skandal. Anfang Juni 1978 in Azcochinga, Argentinien, nahe der Großstadt Córdoba. Deutschlands Nationaltorhüter Josef Dieter, genannt Sepp Maier, 34 Jahre, sitzt gelangweilt in Trainingskleidung vor einem Bungalow inmitten des deutschen WM-Quartiers. Mit ihm am Tisch sitzt Mannschaftskapitän Hans Hubert, genannt Berti Vogts, 31 Jahre. Maier schüttelt den Kopf.
Ganz ehrlich, Berti, das ist ja schlimmer als vor 4 Jahren. Wir sind hier in diesen hässlichen Bungalows der argentinischen Luftwaffe eingepfercht und wir haben nichts, nicht einmal eine Tischtennisplatte. Und wieder nur ein Telefon für alle. Nur, dass wir es dieses Mal bezahlen müssen.
Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Hier in Argentinien ist es sauber und ordentlich. Weißt du, was der Name des Ortes hier bedeutet? Toter Hund. Ich habe mit dem Paul Breitner telefoniert. Der ist heilfroh, dass er nicht mitgekommen ist. Hier in Argentinien sollen Menschen verschwinden. Sogar von Folterungen ist die Rede.
In dem Moment kommt Trainer Helmut Schön vorbei. Er trägt einen hellblauen Trainingsanzug.
Sepp, ich habe es euch doch bereits gesagt, wir reden hier nicht über Politik. Gut, dann reden wir über Fußball. Warum ist der Franz nicht dabei? Das weißt du ganz genau, er ist nach New York gegangen und der DFB will keine Legionäre in der Mannschaft. Ich habe es zwar trotzdem versucht, aber sein Verein Cosmos wollte ihm keine Freigabe für die wichtigen Testspiele geben. Dafür habe ich volles Vertrauen in Berti als Kapitän. Danke, Trainer, ich werde mein Bestes geben. Bevor ich es vergesse, Hermann Neuberger kommt gleich mit einem hohen Gast vorbei. Benehmt euch anständig und setzt euch gerade hin. Da sind sie schon.
2 Männer in Anzügen kommen näher. DFB-Präsident Hermann Neuberger, 58 Jahre, mit auffälliger Brille, führt seinen nur wenig älteren Gast über das Gelände.
Meine Herren, darf ich vorstellen? Hans-Ulrich Rudel. Er lebt schon seit über 30 Jahren hier in Argentinien.
Tag.
Servus.
Ich bin der Einladung meines Freundes gefolgt und wollte euch nur viel Glück beim Turnier wünschen.
Sepp Maier schaut den Mann neugierig an.
Was hat Sie denn nach Argentinien verschlagen, Herr Rudel?
Sagen wir es so, auch von hier aus kann man sich für die deutsche Sache einsetzen. Das wissen Sie selbst ja am besten, Herr Maier.
Die deutsche Sache? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin Fußballer und vertrete das Land in sportlicher Hinsicht.
Komm, Hans, ich zeige dir unseren Trainingsplatz. Ihr beide könnt langsam mal duschen gehen. Trainer, wer ist dieser Mann?
Er ist der höchst dekorierte Pilot der Luftwaffe.
Der argentinischen Luftwaffe?
Der deutschen Luftwaffe.
Meier springt auf. Das ist ein Nazi, oder? Einer von denen, die hier nach Südamerika rübergemacht haben.
Sepp, der Mann ist ein wichtiger militärischer Berater.
Wie wichtig ich diesen Mann finde, würde ich gerne selbst entscheiden.
Neuberger und Schön erwarten von ihren Spielern, sich nicht zur politischen Situation in Argentinien zu äußern. Doch mit dem Besuch von Hans-Ulrich Rudel sorgt der DFB selbst für einen Skandal. Der hochdekorierte Jagdflieger der deutschen Luftwaffe hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg über eine der sogenannten Rattenlinien nach Südamerika abgesetzt und weitere Nazi-Größen dabei unterstützt, abzutauchen. Unter ihnen soll sich auch der gefürchtete Arzt Josef Mengele befunden haben, der in deutschen Konzentrationslagern grausame Experimente an Insassen durchgeführt hat. Die deutschen Spieler leiden in Argentinien unter schlechter Stimmung, kleine Schikanen der argentinischen Gastgeber und der Abwesenheit wichtiger Spieler wie Franz Beckenbauer. Sie scheiden in der zweiten Spielrunde bei der Schmach von Córdoba ausgerechnet gegen Österreich aus. Es ist der erste Sieg Österreichs gegen die Deutschen seit 1932. Damals haben Spieler wie der Wiener Matthias Sindelar mitgewirkt, bevor ihre Heimat 6 Jahre später von den Deutschen annektiert wurde. Die Nazi-Vergangenheit Deutschlands holt das DFB-Team also in mehrfacher Hinsicht ein. Den WM-Titel sichert sich Gastgeber Argentinien im Finale gegen die Niederlande. Deutschlands Nachbarland muss mit Johann Cruyff ebenso auf seinen großen Star verzichten. Der nimmt, angeblich aus privaten Gründen, nicht an der Weltmeisterschaft teil. Manche behaupten, dass er die WM aus politischen Gründen boykottiert. Argentiniens Nationaltrainer César Luis Menotti äußert sich nach dem WM-Sieg mit den Worten: Seine Spieler haben die Diktatur der Taktik und den Terror der Systeme besiegt. Viele sehen darin eine versteckte politische Äußerung gegenüber der Militärregierung, die 5 Jahre später ihr Ende findet. Aber auf das größte argentinische Talent hat Menotti für dieses Turnier aufgrund seines jugendlichen Alters von 17 Jahren noch verzichtet. Diego Armando Maradona. Die FIFA-Weltmeisterschaften der Nachkriegszeit haben weltweit Beachtung gefunden. Obwohl die FIFA sich offiziell unpolitisch gibt, ist der Fußball unübersehbar mit Gesellschaft und Politik verknüpft. Der neue FIFA-Präsident João Havelange war noch nicht im Amt, als die WM in Argentinien 1966 festgelegt wurde. Er hat sie aber auch nicht verlegt oder abgesagt. Unter seinem Einfluss wird die Kommerzialisierung des Fußballs seine größten Fortschritte machen. Und er hat Glück, dass der spanische WM-Gastgeber von 1982 sich gerade zu einer Demokratie wandelt. Denn dort regierte 1966 noch der berüchtigte Diktator Franco. Doch auch in Spanien bleibt die politische Einflussnahme nicht aus. Es kommt zu einem der kuriosesten Vorfälle der Fußballgeschichte. Das war Folge 2 von 4 von Imperium, die FIFA-Story von Studio J. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Daniel Jakob hat die Folge geschrieben. Für Studio J, ProducerInnen Philippa Halder, Florian Balmer und Alex Hampson. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Lukas Leibiger gemacht. Mix und Master Fabian Klinke.